getan hat oder was Gott tun will oder womit du auch ein Gespräch über Jesus anfangen kannst und Leuten erzählen kannst, was Jesus für sie getan hat. Und das, was ich euch jetzt zeige, das ist so ein bisschen etwas, was man ganz gut dafür nutzen kann und was ich heute nutzen will, um euch ein bisschen von der Liebe Gottes und was er für uns getan hat zu erzählen. Das ist ja heute mehr so eine evangelistische Botschaft, aber es ist auch ganz gut für uns das zu merken. Also das Bild, das ihr hier seht und das, was ihr jetzt gleich mitbekommt, das ist tatsächlich passiert vor ein paar Wochen. Dieses Bild wurde versteigert bei einer Auktion. Also das ist ein bekannter Künstler, der aber anonym ist, also den kein Mensch genau weiß, wer er ist. Der hat das Bild gestiftet, wurde beim bekannten Auktionshaus versteigert, ich glaube Sotheby's. Nicht nur das Bild, sondern auch den Rahmen hat der Künstler gestaltet, der auch ziemlich dick ist, wie ihr seht. Und der Künstler hat das Bild gemacht und den Rahmen gemacht und das wurde dann versteigert bei einer Auktion und hat, ihr dürft mal raten, wie viel es eingebracht hat, 1,2 Millionen Euro für dieses Bild. Und dann wurde das ersteigert und der Auktionator hat seinen Hammer fallen lassen und dann ist was passiert. Und zwar, bei mir passiert jetzt nichts, aber der blinkt, vielleicht ist die Batterie leer dann. Oh, das ist jetzt etwas undeutlich. Ich hoffe, die Bilder sind nicht alles so undeutlich geworden. Bei mir am PC sah es klar aus. Also auf jeden Fall, im Rahmen unten war ein Schredder versteckt. Ihr kennt es, wo man die Papiere reintut, dass sie dann in Streifen geschnitten werden und vernichtet werden. Und der Künstler, den keiner kennt, war heimlich dort. Und sobald der Hammer fiel, hat er per Fernbedienung den Schredder eingeschaltet. Und mitten in der Auktion ist dann das Bild unten durchgelaufen und zerschnitten worden. Also sozusagen ein 1,2 Millionen Gemälde in Streifen geschnitten. Mitten in der Auktion, kurz nachdem der Hammer fiel und es versteigert wurde. Da denkt man sich erstmal, oh je. Und in gewisser Weise ist das jetzt, kann man das ganz gut verwenden als ein Gleichnis für den Zustand der Menschheit. Wenn man sich das mal anschaut, Gott hat uns Menschen geschaffen wie ein Kunstwerk, wertvoll, kostbar. Am Anfang, er hat ganz viel Liebe hineingelegt in den Menschen. Das weiß ich als Altenpfleger, ich habe ein bisschen was, also nicht so viel wie ein Arzt oder wie ein Krankenpfleger, aber so ein bisschen was, wie der Mensch im Inneren aufgebaut ist, habe ich doch mitbekommen. Und da hat sich Gott ganz schön viel Mühe gemacht. Und ich weiß noch, wie ich dann in einem Anatomiebuch das Gleichgewichtssystem des Menschen im Ohr gesehen habe, das dachte ich mir, jetzt kann mir keiner mehr erzählen, dass der Mensch nicht von Gott geschaffen wurde, weil das war so klar durchkonstruiert, also wie so drei Wasserwagen in die drei Himmelsrichtungen, sodass der Mensch immer genau weiß, halte ich jetzt den Kopf schief oder gerade. Und das ist aber nur eine Kleinigkeit. All die anderen Sachen in jeder Zelle unseres Körpers, das ist wie eine kleine Fabrik mit Dutzenden von verschiedenen Maschinen, die produzieren, die herstellen, von kleinen Molekülen, die wie LKWs Ladung aufnehmen und ans andere Ende der Zelle transportieren, genau dort, wo es gebraucht wird. Also Gott hat sich ganz viel Mühe gegeben, um uns zu schaffen. Und er hat auch die ganze Welt noch für den Menschen eingerichtet. Wenn man sich das anschaut im ersten Buch Mose, dann sieht man, er hat die Welt geschaffen, dass alles genau passt für den Menschen, den er eigentlich schaffen wollte und hineinsetzen wollte, dass alles gut war drumherum. Genau die richtige Temperatur, eine schöne Umwelt, gute Pflanzen, schöne Tiere. Und ganz zum Schluss hat er dann den Menschen geschaffen. Ja, und er hat den Menschen sogar in seinem Ebenbild erschaffen, also nach ihm als Vorlage. Ja, jeder Mensch ist nach der Vorlage Gottes erschaffen, von ihm. Ja, wir sind nicht Gott gleich, aber wir sind sozusagen nach seiner Vorlage. Er hat das, sich die Mühe gegeben, uns so zu schaffen. Und er hat dann immer gesagt, wenn er was geschaffen hat, es war gut. Und danach, wie er den Menschen geschaffen hat, das war das einzige Mal, wo es dann heißt, und Gott sah alles an, was er geschaffen hat, und siehe, es war sehr gut. Also Gott hat sich ganz viel Mühe gemacht. Und wir als Menschen, wir sind sozusagen sein Kunstwerk, sein Meisterwerk, das er gemacht hat. Und wie bei diesem Bild, ja, unser Wert liegt darin, dass der Künstler, dass sich Gott so viel Mühe mit uns gegeben hat, dass er seine Liebe hineingesteckt hat, um uns gut zu machen. Ja, irgendwer hat mal erzählt, so der Wert des Menschen, wenn man nur den Materialwert bemisst, das wären so ungefähr 2,50 Euro, ich weiß nicht, wie er das berechnet hat. Ja, der Materialwert dieses Gemäldes, wenn du das berechnest, was kostet eine Leinwand, was kostet die Farbe, die er da drauf getan hat, das wären auch nur ein paar Euro gewesen, mit Sicherheit keine 1,2 Millionen. Der Wert lag darin, bei dem Kunstwerk, dass einfach der Künstler sich Mühe gegeben hat und dass es schön anzusehen war und dass Leute bereit waren, so viel zu zahlen. Und der Wert bei uns, als Gott uns geschaffen hat, liegt darin, dass er mit seiner ganzen Liebe hineingesteckt hat. Dass er uns wertvoll gemacht hat, dass er uns viele Fähigkeiten hineingelegt hat und uns so aus Liebe geschaffen hat. Aber auch bei uns ist sozusagen eine Katastrophe passiert. Auch der Mensch als Kunstwerk wurde zerstört. Nicht indem er durch einen Schredder hindurchgejagt wurde. Also hier sieht man es ein bisschen besser, weil das Bild jetzt klarer ist, wie das unten auch in lauter Streifen herunterhängt. Sondern wir sind zerstört worden durch die Sünde und durch Satan. Und es fing damals mit Adam an. Was hat Adam gemacht? Er hat dem Teufel mehr Glauben geschenkt als Gott. Er hat mehr dem Teufel geglaubt, dass es Gott nicht wirklich gut mit ihm meint, als dass er Gott geglaubt hat, der gesagt hat, ich liebe dich und ich mein's gut mit dir. Und er ist dann, wie es die Bibel sagt, er ist gestorben. Dieser geistliche Tod kam über die Menschheit. Das Kunstwerk, das Gott geschaffen hat, den Menschen, den Gott geschaffen hat, der wurde zerstört durch die Sünde. Und es war sogar noch viel tiefer gehen, noch viel umfassender als so mit so einem Schredder das zu zerstören. Und das Interessante ist, in gewisser Weise hat sich Adam selber hineingelegt in diesen zerstörerischen Apparat und selber den Schalter umgelegt, weil er wusste, dass das nicht gestimmt hat, was der Teufel gesagt hat. Es steht bei Paulus. Paulus sagt, die Frau wurde verführt, aber Adam wurde nicht verführt. Ja, er wusste, was passiert, und er hat trotzdem eingewilligt. Und das, was Gott so schön geschaffen hat, der Menschheit, dies wurde zerstört. Und wir können uns das mal kurz anschauen. Nur eine der Aussagen, es gibt ganz viel davon. Ja, im Römer 3, das, was dort ist, da steht, dass alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Diese Herrlichkeit, die Gott auf den Menschen gelegt hat, ging verloren. Diese Liebe, diese Schönheit, die Fähigkeit, Gutes zu tun, die Fähigkeit, mit Gott zu leben. Im Epheser 2 steht, dass er hat euch auferweckt, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst lebtet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit in den Kindern des Ungehorsams wirksam ist. Unter ihnen haben auch wir einst alle in unseren selbstsüchtigen Begierden gelebt und folgten unseren Trieben und unserem eigenen Willen und waren von Natur Kinder des Zorns, genau wie die anderen. Und wir wurden nicht nur zerstört durch die Sünde, sondern es wurde vererbt auf alle Kinder, die seitdem geboren sind. Jeder Mensch hat das geerbt, diesen geistlichen Tod. Und selbst die ganze Schöpfung, über die Gott Adam gesetzt hat und gesagt hat, beherrsche sie, bewahre sie, bebaue sie, auch die hat er mit Satan ausgeliefert. Und Satan hat sein Wesen, seine Natur, der Natur aufgeprägt. In gewisser Weise, das Löwe und der Lamm haben gespielt, und als Adam gesündigt hatte und in Sünde fiel, fing der Löwe an, das Lamm zu fressen, statt mit ihm zu spielen. Und die ganze Zerstörung, die in unserer Welt sichtbar ist, geht alles auf das zurück. Und im Menschen ist es zerstört. Kurz nach dem Sündenfall, ein paar Jahrhunderte später, steht in der Bibel im Alten Testament so schön, dass alles Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Das ist diese Zerstörung, die kam. Und manchmal hört man das nicht so gern, und manchmal versuchen wir das dann auch zu leugnen, was sich das nicht so gut anhört, aber das ist die Wahrheit. Und wenn du in der Welt rumschaust, dann siehst du es. Du brauchst bloß die Nachrichten aufzuschlagen oder in irgendeine Zeitschrift reinzuschauen, dann siehst du all diese Zerstörung, all das Leid, all die Not in der Welt, all das, wie Menschen übereinander herfallen und einander umbringen und die ganzen Verbrechen. Und indem du das so liest, merkst du, dass du selber auch nicht sehr viel anders bist, weil was liest du als am liebsten, oder was hat die größte Anziehung auf den Menschen? Die Verbrechen zu lesen. Ja. Je krasser, je schlimmer es ist, umso mehr plötzlich merken wir, oh, das will ich nachlesen. Warum steht in der Zeitung nie über die Sachen, die Menschen gut machen? In den Nachrichten wird nicht gesagt, oh, der hat gut seinen Nachbarn geholfen, der hat seinen Nachbarn Gutes getan, sondern es steht da immer drinnen von denen, die ihre Nachbarn umgebracht haben oder so, weil das unsere Natur ist. Der Mensch ohne Jesus ist von Jugend an böse. Und er weiß das. Und trotzdem, wie es Paulus so schön schreibt, tun wir das nicht nur, sondern wir haben sogar noch Gefallen an denen, die es tun. Ja, wir schauen gerne zu bei dem. Du brauchst bloß mal im Fernsehen hin und her zappen, dann weißt du, die Sünde ist das, was die Zuschauerzahlen bringt, nicht das Gute. Das ist die Realität des gefallenen Menschen. Und weil uns das nicht so gefällt, versuchen wir dann immer, uns selbst zu reparieren, ja, so wie wenn man dieses zerschredderte Bild nimmt und mit Tesa versucht, diese Streifen wieder aneinander zu kleben. Und dann denkt man, okay, jetzt habe ich das alles sorgfältig geklebt, jetzt passt es wieder, aber letztendlich hast du kein heiles Kunstwerk, du hast nur ein geklebtes Etwas, es ist trotzdem nicht wertvoll. Und wir Menschen haben viel versucht, um das zu reparieren. Ja. Durch gute Werke, durch Bibellesen, durch Gebet, durch Mitgliedschaft in der Kirche oder indem wir uns dann taufen lassen, alles so Versuche zu kleben, den Riss, die Zerstörung, die in uns ist. Aber wie Jesus so schön gesagt hat, was kann der Mensch geben als Lösegeld für seine Seele? Wir haben nichts, was wir geben können. Wir können das Bild nicht mehr heil machen. Wir können es manchmal kleben, dann schaut es ein bisschen besser aus, dann schaut es nicht so zerstört aus, sondern ein bisschen mehr heil. Und wenn Leute weit genug weg sind, könnten wir sie vielleicht täuschen, dass wir sagen, okay, das Bild sieht gut aus, aber wenn man genau hinschaut, merkt man, es ist kaputt. Und darum ist es auch, dass durchs Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Ja? Egal wie sehr wir versuchen, gute Werke zu tun und alles richtig zu machen, diese Zerstörung ist in uns und die wird sich immer wieder zeigen. Ja. Und diese Zerstörung, die Bibel nennt das sogar, dass wir diese Natur, dass wir, jeder Mensch hat die Natur des Teufels geerbt dadurch. Das war, was Jesus gesagt hat zu den Juden, die sich so bemüht haben, jedes Gebot zu halten. Zu denen hat er es gesagt, Johannes 8, Vers 44. Ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und die Gelüste eures Vaters wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, dann redet er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Also dieses unheilvolle Wesen des Teufels ist in uns übergegangen. Und das ist die Realität, der man sich stellen muss, der wir gerne fliehen, die wir nicht so gerne wahrhaben wollen. Aber das ist der Grund, warum es auf unserer Welt so ausschaut, wie es ausschaut. Warum es so viel Leid und Zerstörung gibt. Und es gibt noch eine Sache. Und zwar, die Zerstörung geht immer weiter. Eigentlich hatte der Künstler beabsichtigt, das hat er dann später im Video gezeigt, dass das ganze Bild durchläuft auf einmal und völlig zerstört war. Es blieb aber dummerweise bei der Hälfte stehen. Aber wenn wir es auf uns Menschen beziehen als Bild, bei uns ist es so, die Zerstörung geht immer weiter. Wenn wir Jesus nicht annehmen, geht die Zerstörung weiter. Und es gibt eine zeitliche Grenze, das ist der Tod. Danach ist es zu spät. Das ist der Punkt, wo es zu spät ist. Und das rechte Bild zeigt eigentlich ganz gut, wie schlimm die Zerstörung ist und wie es auch bei uns ist. Und in gewisser Weise ist auch das, was Jesus immer wieder betont hat, was die Apostel betont haben. Es gibt zwei Familien, die Familie Gottes und die Familie des Teufels. Und Jesus hat gesagt, es gibt zwei Wege. Es gibt den breiten Weg, auf dem viele Menschen gehen und der führt zur Zerstörung. Und es gibt den schmalen Weg und die enge Pforte und die führt zum Leben und das ist Jesus. Und es steht so, jeder Mensch stirbt nur einmal. Und dann kommt das Gericht Gottes. Du kommst nicht zweimal auf die Erde oder dreimal oder viermal und hast drei, vier Chancen. Du wirst nicht reinkarniert oder wiedergeboren, sondern du hast die eine Chance, Jesus anzunehmen. Und manchmal beschleunigt sozusagen der Schredder, um das bildhaft zu sagen, manchmal wissen die Menschen das nicht. Und der Teufel betrügt sie dann und sagt, ach, du hast ja noch viel Zeit, du bist ja noch jung. Du hast noch viel Zeit darüber nachzudenken, jetzt lebe erstmal dein Leben und wenn du alt bist, dann kannst du immer noch im Rentneralter über Jesus nachdenken, aber das funktioniert nicht. Manchmal geht es ganz schnell, dass irgendein Unfall passiert, manchmal haben die Leute im Rentenalter nicht mehr die Chance. Ich hatte eine Frau, die ich versorgt habe, die war schon sehr vergesslich und mit der habe ich mich viel über den Glauben unterhalten. Und die hat in ihrer Jugend so diese Argumente aufgesogen, auch von ihrem Vater, so diese ganzen atheistischen Argumente und dass das Christentum Verbrecher wären und solche Sachen. Und ich habe mich mit ihr unterhalten und ich konnte jedes Argument widerlegen. Das Problem war bloß, sie hat immer wieder die Wahrheit vergessen. Das, was sie früher gehört hat, wie es bei Demenz manchmal so ist, das konnte sie jederzeit abrufen, aber das, was sie heute gehört hat, hat sie morgen schon wieder vergessen gehabt. Oder das, was sie gestern gehört hat, hat sie heute vergessen. Ich habe ihr dann noch so ein kleines Büchlein gegeben, wo all diese Fragen beantwortet wurden. Und sie hat mir dann erzählt, sie fand das Buch sehr gut und sehr interessant. Und sie hat gemerkt, es ist alles richtig, aber das Problem war, wenn sie unten auf der Seite war, hat sie vergessen, was sie oben gelesen hat. Und da war es zu spät auf eine andere Art und Weise. Sie hatte nicht mehr die verstandliche Kapazität, und dann eben auch nicht diesen Mut, einfach über den Sprung zu machen, über diese verstandlichen Argumente hin drüber. Und darum gilt es so, wie es Paulus gesagt hat, heute, wenn er seine Stimme hört, Gott hat es gesagt, heute, wenn er seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Immer ist heute der Tag. Aber jetzt kommen wir zu den Guten. Aber vielleicht kurz noch zur Geschichte zurück. Also wie ging das aus? Was hat die Bieterin gemacht? Also was würdet ihr machen? Ja, ihr ersteigert ein Kunstwerk für 1,2 Millionen, es wird zerstört. Man muss jetzt das nicht verstehen. Die Bieterin hat gesagt, sie kauft es trotzdem. Sie zahlt die 1,2 Millionen und inzwischen sagen manche, das hat der Künstler mit Absicht gemacht. Und jetzt ist das Kunstwerk noch wertvoller, weil es zerschnitten hat. Live vor Leuten, also man muss das nicht verstehen. Ich verstehe vieles in der Kunst nicht. Aber das Schöne ist, bei Gott ist es so ähnlich. Ja? Gott sieht uns an in diesem zerstörten Zustand. Er hat die Menschheit angeschaut in diesem zerstörten Zustand, wo sie gegen ihn rebelliert haben, wo sie sich aufgelehnt haben, wo sie praktisch die Welt, die er ihnen anvertraut hat, dem Teufel übergeben haben, wo sie ihm ins Gesicht gespuckt haben mit ihren Sünden. Und er hat gesagt, ich liebe euch trotzdem. Und ihr seid so wertvoll, dass ich etwas mache, um das zu reparieren. Und darum heißt es auch, Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott hat uns angeschaut in unserem zerstörten Zustand und gesagt, du bist mir wertvoll. Ich möchte dich nicht einfach hier kaputt lassen und ich möchte nicht, dass du auf ewig verloren gehst, sondern ich möchte trotzdem wieder eine Beziehung mit dir. Ich möchte dich heilen, ich möchte dich wiederherstellen. Und er konnte auch nicht einfach sagen, okay, schwamm drüber, ich drücke die Augen zu über diese Sünden, sondern die Gerechtigkeit musste wiederhergestellt werden. Und Gott musste jemanden finden, der bereit war, die Strafe zu zahlen. Das Problem war, keiner von uns konnte die Strafe selber zahlen. Und er fand keinen Menschen, der diese Strafe hätte zahlen müssen, und so fand er nur einen, nämlich seinen Sohn. Das ist das, was Jesus getan hat. Er hat sich selber zerstören lassen, die Strafe getragen, damit wir gerettet werden können. Und Petrus schreibt es mal so, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, um uns zu Gott zu führen, indem er getötet wurde im Leib, aber nach dem Geist lebendig gemacht ist. Also Jesus kam, er trug die Strafe, er starb, damit wir leben. Er trug unsere Sünde, er wurde zur Sünde gemacht, damit wir wieder gerecht werden. Er trug das an unsere Stelle. Und Gott hat es schon im Alten Testament angesagt, Jesaja 53 hat er das schon beschrieben, was alles Jesus durchmacht. Und da hat er gesagt, er ist wegen unserer Schuld verwundet, wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Also Jesus trug die Strafe. Wir alle gingen in die Irre wie die Schafe. Jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gestraft und gemartert wurde, tat er seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt und seinen Mund nicht auftut. Also Jesus hat unsere Schuld getragen. Er hat das gemacht, was keiner hätte tun können, um uns wieder zu Gott zurückzuführen. Und er hat das gemacht, was jetzt bei dem Bild nicht möglich ist, aber er hat die Fähigkeit, dieses Kunstwerk wiederherzustellen. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Wir könnten das zerstörte Kunstwerk nicht wiederherstellen, aber Gott hat es nicht nur wiederhergestellt, sondern er hat sogar noch besser gemacht. Das ist eben Gott. Gott macht nicht nur das wieder gut, sondern er legt gleich noch was Gutes mit oben drauf. Und hat uns zu seinen Kindern gemacht. Wir haben jetzt durch Jesus mehr bekommen, als Adam damals hatte in seiner Beziehung zu Gott. Also Gott durch Jesus stellt uns wieder her, macht alles heil, was zerstört wurde, wenn wir es eben annehmen. Aber was hat er alles gemacht? Wir werden seine Kinder. Adam war nicht Gottes Kind, er war Gottes Geschöpf, aber wir sind seine geliebten Kinder. Wo Jesus so sagt, wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt Gott uns. Ja, wo ist ein Vater, der seinen Kindern Schlechtes gibt? Wie viel mehr wird euer himmlischer Vater denen Gutes geben, die ihn bitten? Und wir sind aus Gott geboren. Das war Adam auch nicht, er war von Gott geschaffen. Aber wir sind aus Gott geboren. Der Heilige Geist hat in gewisser Weise einen Teil seines Wesens in uns hineingelegt. Ja, der nagelt mich jetzt nicht auf die Formulierung fest. Wir sind aus Gott geboren und wir sind, so steht es in der Bibel, wir sind Teilhaber seiner göttlichen Natur dadurch geworden. Also er hat etwas von seinem Wesen in uns hineingelegt. In unserem neuen Menschen, in unserer neuen Kreatur hat Gott das hineingelegt. Und darum sind wir auch verändert worden. Jetzt plötzlich liegt das in uns. Wir haben dieses Verlangen, Gott zu gefallen. Wir haben dieses Verlangen, gut zu leben. Wir haben die Fähigkeit, heilig zu leben. Wir machen es nicht immer, weil auch noch unser Körper und unsere Seele da ist, die mit dagegen kämpfen. Aber in unserem neuen Menschen haben wir diese Fähigkeit, weil unser neuer Mensch auch, und das sagt die Bibel auch, eins ist mit Jesus. Ja? Die Bibel sagt, wir sind mit Jesus eins im Geist. Ja? Wer dem Herrn angehört, ist ein Geist mit ihm. Und weiter sagt es sogar, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Also Gott wohnt in uns. Das war auch bei Adam nicht. Ja, bei Adam ging durch den Garten und Gott hat ihn ab und zu besucht und dann sind sie gemeinsam spazieren gegangen. Aber bei uns wohnt jetzt Gott in uns, durch Jesus, durch den Heiligen Geist. Du musst nicht mehr irgendwo hingehen, um Gott zu finden, sondern er ist immer da bei dir, er verlässt dich nie. Und wir haben seine Gerechtigkeit bekommen. Ja, Jesus hat sich für uns zur Sünde machen lassen und uns seine Gerechtigkeit geschenkt. Und noch etwas Schönes ist, wir sind Miterben mit Jesus. Ja, Jesus, das, was Jesus geerbt hat, das haben wir mit ihm mitgeerbt. Wir sind Teil seines Leibes. Wir haben eine ganz enge Beziehung mit ihm. Und all das haben wir bekommen durch das, was Jesus gemacht hat. Gott hat die Zerbrochenheit wiederhergestellt und er wohnt jetzt in uns. Und darum haben wir jetzt einen direkten Zugang zu Gott. Lass mich diese Stelle nochmal lesen, Hebräer 4, Vers 16. Da steht, darum lasst uns mit frohem Vertrauen vor den Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wir dürfen mit frohem Vertrauen, mit Zuversicht jederzeit zu Gott kommen. Wir dürfen direkt zu ihm gehen. Wir brauchen keinen Mittler mehr, weil wir jetzt seine Kinder sind. Jesus ist unser Mittler, er ist in uns und er hat uns Zugang gegeben. Und das ist das, was wir bekommen und wir dürfen zu ihm kommen. Und das alles fängt ganz unscheinbar an, indem wir umkehren. Ja, wie es Jesus gesagt hat, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Reich der Himmel kommen. Wir kehren um von unserem Leben ohne Gott und wie ein kleines Kind nehmen wir einfach dieses Geschenk an, das Gott uns angeboten hat. So wie es im Johannes 1 steht. Vers 12 und 13. Aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die weder durch natürliche Abstammung, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Wenn wir an seinen Namen glauben, wenn wir das glauben, was er für uns getan hat, und wenn wir ihn annehmen als unseren Herrn, dann macht er uns zu einem Kind Gottes. Und dann sind wir geborgen für immer bei ihm. Und das Wichtige ist, was wir den Menschen sagen müssen, Gott hat diese Versöhnung schon bewirkt, aber nehmt sie an. Das ist unser Auftrag, hinauszugehen und das weiterzugeben. Und hinausgehen heißt nicht unbedingt, ich gehe jetzt auf die Straße und ich klingle von Tür zu Tür, sondern da, wo sich Gespräche ergeben, da, wo sich Leute austauschen, ihnen das mitzuteilen. Der Mensch muss nichts machen, um mit Gott versöhnt zu werden. Das hat alles Gott schon gemacht. Aber er muss Ja dazu sagen. Das ist das, was in 2. Korinther 5 steht. 2. Korinther 5, Vers 18 und die folgenden Verse. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Übertretungen nicht an und hat unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, den Gott ermahnt durch uns. Deswegen bitten wir an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir sind jetzt Botschafter für Jesus und wir sagen den Leuten nicht, ihr müsst jetzt schauen, dass ihr möglichst heilig lebt und dass ihr möglichst jede Sünde lasst und dass ihr ja irgendwie Gott zufriedenstellt, damit er euch annimmt, sondern wir sagen, Gott hat durch Jesus bereits alles gemacht. Er hat die Versöhnung erwirkt, er hat sie erkauft, er hat euch so sehr geliebt, dass er bereit war, seinen Sohn für euch zu geben. Und alles ist bereit, es kommt nur noch darauf an, dass ihr einschlagt. Ja? Deswegen diese zwei Hände als Symbol dafür. Es kommt nur noch darauf an, dass ihr einschlagt. Und leider warten manchmal Leute sehr lange drauf, bis sie einschlagen. Aber wir können sie wirklich fragen, ja, wenn jedes Mal, wenn du die Chance hast, jemanden von Jesus zu erzählen und er hat dir zugehört so lang, dass du ihm sagen konntest, Jesus starb für dich und ihm das erklären konntest, dann frag ihn am Schluss und sag, komm, warum schlägst du nicht ein? Warum willst du es nicht nehmen? Weil das ist unser Auftrag. Wir sind diese Botschafter an Christi Stadt. Ja. Und wir sagen den Leuten, Gott hat alles getan, ihr müsst nur noch einschlagen. Und das ist unser Auftrag und unser Vorrecht und unsere Freude. Es ist eine große Freude, wenn man das mitbekommt, wie jemand zum Glauben an Jesus kommt. Okay. Also ich fand das, dieses Bild, als ich darüber nachgedacht habe, ganz ermutigend zu sehen, Gott hat alles wiederhergestellt. Und er hat mich so sehr geliebt, dass er bereit war, so viel zu zahlen, für mich seinen Sohn zu geben. Und es ist wichtig, dass wir uns ermutigen lassen, immer wieder auch den Leuten das weiterzugeben, das ihnen zu erzählen, wo sich die Gelegenheit ergibt, wo wir ins Gespräch kommen. Weil das ist unser Auftrag hier. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns wirklich diesen Mut gibst und dass du uns immer wieder Gelegenheiten schenkst, den Leuten in unserer Umgebung und auch all den Menschen, die uns am Herzen liegen, davon weiter zu erzählen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du gekommen bist, um uns Kraft dazu zu geben. Ja. Das hat Jesus gesagt, dass wenn der Heilige Geist gekommen ist, dass er uns Kraft gibt, um Zeugen zu sein. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. Und ich bitte dich, dass du uns ganz neu mit dieser Kraft erfüllst, Herr. Und ich bitte dich für jeden jetzt hier, der sich das wünscht, dass du ihn jetzt ganz neu mit dieser Kraft, mit dieser Leidenschaft und diesem Mut füllst, dein Botschafter zu sein und diese Botschaft weiterzugeben. Und Vater, ich möchte nicht vergessen, dir zu danken für diese große Liebe, die du uns erwiesen hast, dass du deinen eigenen Sohn hingegeben hast, dass du die Strafe bezahlt hast, Jesus, dass du dich hast zerstören lassen am Kreuz für uns und alles getragen hast. Und ich danke dir so sehr, dass wir jetzt deine Kinder sind, Herr, dadurch, dass wir das angenommen haben, was du getan hast. Du hast alles getan, wir haben es nur wie ein kleines Kind genommen. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.